Sie hören den Kurier.
Wir alle bekommen sie. Pakete von der Post. Aber was passiert eigentlich alles mit unseren Sendungen, bevor wir sie entgegennehmen? Wir wollen der Sache auf den Grund gehen. Mit dem Postcast. Dem Podcast der österreichischen Post. Jetzt reinhören. Überall dort, wo es Podcasts gibt.
Willkommen bei einer Spezialausgabe des Daily Podcast des Kurier. Heute mit mir, Michael Hammerl. Es wird kälter, der Winter ist nicht mehr weit. Österreichs Gasspeicher sind, wie versprochen, gut gefüllt. Wie angespannt ist die Situation rund um Österreichs Energie jetzt noch? Darüber haben Kurier-Innenpolitik-Redakteur Bernhard Gaul und sein Kollege, ich, mit der Expertin Carola Milkram gesprochen. Sie ist Leiterin der Abteilung Gas der Regulierungsbehörde E-Control.
Frau Milkram, es war ein kalter September bis jetzt jedenfalls. Deswegen die Frage, dürfen die Menschen jetzt schon ihre Gasheizungen aufdrehen oder ist das gefährlich für Österreichs Energiesicherheit?
Also grundsätzlich, glaube ich, gibt es für jeden Haushalt jetzt schon aufgrund der gestiegenen Energiekosten, also Strom- und Gaskosten, einfach einen Anreiz oder eine Notwendigkeit, glaube ich, sogar bei vielen Haushalten, einfach mehr Energie zu sparen. Und ich denke schon, viele Haushalte werden auch deswegen überlegen, dass sie noch nicht die Heizung vielleicht aufdrehen im September oder einfach noch im geringeren Ausmaß verwenden und alle anderen Möglichkeiten, halt, die es gibt, einsetzen, um halt mehr Gas oder auch Strom zu sparen. Mhm. Deswegen wäre ich da ein bisschen vorsichtig mit dem zu sagen, darf man. Also grundsätzlich ist es immer gut, wenn wir jetzt auch noch weniger Gas verbrauchen. Warum? Weil wir dieses Gas natürlich dann, wenn wir es wenig nicht verbrauchen, noch einspeichern können. Noch die Speicherfüllstände sind schon recht hoch, aber wir haben halt noch bis zu den 100% haben wir halt noch einige Terawattstunden, die wir einspeichern könnten und alles Gas, was man jetzt nicht verbraucht, kann man halt einspeichern.
Also die Frage war etwas provokant, gebe ich schon zu, aber die Idee ist sozusagen, wir haben bemerkt einfach in den Diskussionen auch hier bei uns in der Redaktion, dass sehr viele sich schon letztes Wochenende gefragt haben, darf ich schon aufdrehen, darf ich nicht aufdrehen sozusagen, wie gefährlich ist das, muss man sich da Sorgen machen um Österreich?
Wie gesagt, also alles, was man noch einsparen kann, ist sicher sinnvoll, weil alles, was wir jetzt nicht verbrauchen, können wir noch einspeichern in den Speichern, die wir haben. Und deswegen, wenn man die Heizung noch nicht einschalten muss und wenn man das noch trotzdem aber natürlich nicht noch jetzt im September noch nicht frieren zu müssen, alles, was man da an Maßnahmen treffen kann, ist natürlich gut, auf jeden Fall.
Vielleicht ein kleiner thematischer Sprung. Die Gaslager, die sollen ja oder werden voraussichtlich bis Sonntag, wie geplant und wie auch verkündet, wieder zu 80% gefüllt sein. Heißt das dann eigentlich, wir können wieder urrassen?
Also wir sind jetzt eigentlich auf einem sehr guten Weg, die 80% zu erreichen und wahrscheinlich zum 1.10. auch, ja. Wir rechnen zum Beispiel ja auch bei der E-Control einfach mit Szenarien, was passieren könnte für den nächsten Winter. Und der Speicherstand ist natürlich schon sehr komfortabel jetzt auf den ersten Blick. Wir müssen dann aber tatsächlich uns die Szenarien anschauen und überlegen, jetzt haben wir ja auch schon, womit wir auch lange nicht gerechnet haben, dass auch über die Nord Stream 1 halt gar kein Gas mehr fließt. Die Situation haben wir ja schon seit 1. September. Mhm. Jetzt gibt es ja auch die neuen Nachrichten, dass es Probleme gibt nach wie vor neue Probleme gibt über den Transitvertrag zwischen der Ukraine und Russland. Und es gibt Unsicherheit darüber, ob vielleicht auch der Ukraine-Gasfluss halt gestoppt werden könnte. Dieses Szenario muss man natürlich auch sich anschauen. Und in diesem Szenario zum Beispiel spielen dann natürlich die Entnahmen aus den Speichern dann eine sehr starke Rolle. Trotzdem müssen wir uns dann anschauen, wie lange, also mit zusätzlichen Importen vielleicht über Italien und auch über Deutschland, mit der Eigenproduktion, die wir haben, und mit Verbrauchsreduktionen, die dann vielleicht notwendig sein werden, über den Winter zu kommen, auch mit unseren Gasmengen, die im Speicher liegen.
Wir möchten nur verstehen, was das heißt, 80%. Also heißt 80% sozusagen, dass wir, und wir haben ja, Österreich hat ja sehr große Speicher, dass wir eigentlich jetzt jedenfalls genug Gas haben werden, um über diesen Winter zu kommen, nämlich die Haushalte jedenfalls, aber die Industrie auch. Oder wie viel ist das eigentlich? Oder braucht es da sozusagen einen steten Zufluss weiterhin? Ja, weil die Lage mit Russland, mit der Ukraine, das scheint sich ja nicht zu verbessern.
Ja, also wir haben jetzt 74, also fast 75 Terawattstunden in den Speichern. Und unser Jahresverbrauch ist ja höher, also ungefähr bei 90 oder 85 bis 90 Terawattstunden. Der Winterverbrauch ist natürlich zwei Drittel ungefähr von diesem Jahresverbrauch, also vielleicht 65 Terawattstunden so in der Größenordnung. Sodass, wenn man das dann vergleicht mit dem 65 Terawattstunden Winterverbrauch, den wir vielleicht haben, im Vergleich zu dem, was wir schon eingespeichert haben, mit den 75 Terawattstunden, ist das natürlich ein gutes Polster. Nur wissen wir alle, dass diese Speicher, die wir in Österreich haben, teilweise auch von deutschen Endkunden benötigt werden. Also es steht uns nicht wahrscheinlich nicht alles zur Verfügung von diesen 75 Terawattstunden, aber ein großer Anteil. So, das ist einfach es ist ein sehr gutes Polster. Und wir sind da tatsächlich auch europaweit in einer sehr einzigartigen Situation, weil wir im Grunde unseren gesamten Jahresverbrauch in den Speichern einlagern können. Und es gibt halt in anderen Ländern gar nicht so große Speicherkapazitäten, dass das möglich wäre, sodass wir eigentlich in einer sehr guten Situation sind.
Das heißt, wir müssen eigentlich auch auf einen milden Winter hoffen, also auch für ganz Europa in Wirklichkeit. Das würde uns jedenfalls helfen.
Genau. Und es kommt auch natürlich darauf an, also wie viel wird wirklich im Winter zum Beispiel weniger Gas verbraucht von Endkunden. Und der zweite Punkt ist halt, wie wird das Wetter sein im Winter? Wird es sehr kalt werden? Es hängt auch davon ab, wie ist es bei der Stromerzeugung? Wird es trotzdem Windkraft geben? Also wir haben ja im Winter auch sehr viel Stromerzeugung aus Gas. Auch das ist sehr wichtig, wie sich das entwickeln wird für den Gasverbrauch. Alles das sind Faktoren, die kann man jetzt noch nicht so genau einschätzen. Deswegen ist es gut, dass wir das Polster haben, aber wir müssen ja trotzdem nach wie vor immer schauen und vorsichtig und versuchen einzusparen, damit einfach diese Gasvorräte auch über den Winter durchgehend dann verfügbar sind oder halten.
Jetzt insgesamt betrachtet, setzt die Regierung aus Ihrer Sicht mit den Haushaltstipps und den Preisbremsen, zum Beispiel beim Strom, möglicherweise kommt auch noch eine beim Heizen, die richtigen Anreize, um die Leute zum Energiesparen zu bewegen, oder wäre es möglicherweise nicht sinnvoller gewesen, die Preise etwas stärker durchschlagen zu lassen?
Ich finde, es gibt immer zwei Seiten. Also ich bin auch Ökonomin und viele Ökonomen sagen ja immer, man soll diese Anreize auch stärker wirken lassen. Das Thema ist trotzdem auch beim Gas und beim Strom. Natürlich kann man einsparen, aber es gibt eine Grenze wahrscheinlich, wo man einsparen kann. Also man kann sehr viele Vorkehrungen treffen, aber trotzdem braucht man ja einen bestimmten Grundbedarf. Daher ist, ich glaube, so ein Modell, wie angedacht ist, also eine bestimmte Menge von Kilowattstunden Strom, die man als Grundversorgung braucht. Und alles, was man darüber hinaus praktisch dann verbraucht, dass das teurer wird, ist dann auch ein Anreiz, eigentlich einzusparen. Es ist halt tatsächlich für den Wärmebereich, weil Gas ist ja nicht wie der Strombereich halt der einzige Energieträger, der für den Wärmebereich benötigt wird. Und auch für andere Heizungssysteme sind ja die Kosten gestiegen. Das halt dann tatsächlich auch fair und nicht diskriminierend umzusetzen, ist dann schon schwieriger im Gasbereich als im Strombereich.
Sie haben es schon kurz angesprochen, ich würde da trotzdem noch einmal gerne einhaken beim Thema Pipelines. Wie problematisch sehen Sie denn jetzt die offenbar dauerhaft kaputten Pipelines Nord Stream 1 und 2, also für Europa und vor allem aber auch für Österreich?
Ja, also im Grunde ist tatsächlich ja seit 1. September nichts mehr geflossen über diese Route. Die fehlenden Gasflüsse sind also es ist nicht relevant für uns, für die Versorgung. Im Moment hat es null Auswirkungen. Mhm. Das Thema natürlich ist dabei, wir haben jetzt nur noch eine einzige Route, über die russisches Gas nach Europa fließt, und das ist diese eine Transitleitung in der Ukraine. Und wenn etwas passiert hat, was ja auch jetzt, wo die Informationen ja auch eigentlich sehr beunruhigend sind, muss man sagen, mit dem Schiedsverfahren zwischen der Naftogaz und der Gazprom, dann gibt es jetzt aus rein technischer Sicht nicht mehr die Möglichkeit, die Nord Stream 1 zu nutzen. Das ist natürlich schon ein Problem, das dann da ist. Ja, also nicht die Versorgung jetzt, die kurzfristige, sondern wenn die Ukraine-Route tatsächlich auch gestört sein sollte, aus welchen Gründen auch immer, gibt es keine Option mehr durch die Nord Stream 1.
Jetzt haben wir diese Situation seit über einem halben Jahr. Es wird fieberhaft hier, glaube ich, nach alternativen Möglichkeiten gesucht, um Gas nach Europa zu bringen. Das ist LNG, das von überall kommt. Ich glaube, Gaspipelines gibt es, glaube ich, aus Nordafrika, kann sozusagen noch Gas kommen. Aber wie sehen Sie denn da die Situation? Wie gut können wir denn substituieren, das russische Gas?
Also wir haben eigentlich in vielen Ländern in Europa schon gesehen, dass sehr viele Anstrengungen unternommen wurden, und das Gas zu substituieren aus Russland. Frankreich hat das zum Beispiel mit viel mehr LNG-Lieferungen eigentlich ganz gut geschafft. Es gibt auch andere Pipeline-Anbieter, also Algerien zum Beispiel, die noch zusätzliche Kapazitäten haben. Auch norwegisches Gas ist erhöht worden, aber die norwegischen Produzenten haben auch immer schon gesagt, also dass sie sowieso schon eigentlich am Limit produzieren. Also da wird wahrscheinlich nicht mehr möglich sein. Also der große zusätzlich im Gasanbieter ist halt LNG, also aus mehreren Ländern. Und die LNG-Anlagen in Europa werden verstärkt genutzt, das sehen wir auch. Und es sollen ja auch jetzt 5 neue LNG-Schiffe nach Deutschland kommen. Und diese Kapazität ist dann natürlich für Deutschland zum Beispiel ein wirklich großer Teil der Diversifizierung. Wir sehen zum Beispiel auch für uns in Österreich, dass Gas aus Italien importiert wird, im verstärkten Ausmaß und auch mehr über Deutschland. Also es werden schon zusätzliche Quellen genutzt, auch LNG genutzt und zusätzliche Transportrouten auch. Es ist natürlich dann auch, wenn man jetzt wirklich sieht, dass das russische Gas nicht mehr kommt, ist es wahrscheinlich sogar für die ganzen Händler und Importeure einfacher, weil sie sich halt auf eine geänderte Situation einstellen können, Transportkapazitäten auch längerfristig buchen können dann und zusätzliche also Gasquellen dann erschließen können oder LNG. LNG ist halt wirklich die Gasquelle, die einfach aufgrund der kurzfristigeren Verfügbarkeit und einfach der flexibleren Verfügbarkeit auch eine Möglichkeit bietet, halt das russische Gas zu ersetzen. Es ist aber trotzdem nach wie vor so, dass es einfach ein Unterangebot gibt. Also man kann das russische Gas schon ersetzen, aber es ist trotzdem eindeutig einfach eine Lücke da, die
weniger.
Halt trotzdem genau.
Okay, also nicht zu 100%, okay.
Also genau, also diese Reserven können benutzt werden und sind möglicherweise auch in größerer Menge verfügbar dann nächstes Jahr. Aber reicht das jetzt isoliert betrachtet für Österreich tatsächlich aus, um zum Beispiel einen Ausfall der Ukraine-Pipelines zu substituieren im kommenden Winter?
Ja, also wir haben, ich glaube, alle Länder, die sehr stark von der Ukraine-Pipeline abhängig sind, das sind halt wir, aber nicht nur wir, halt die Slowakei, Ungarn, Tschechien, da sehen wir schon, also auch die Speicherkapazitäten, die waren immer schon im Vergleich zu den anderen europäischen Ländern höher, dass die sehr gut gefüllt sind jetzt auch vor Anfang des Winters. Also alle stellen sich, glaube ich, darauf ein, dass man dann mit den Lagerbeständen, die man hätte, einen guten Teil der Nachfrage abdecken kann. Wir sehen aber auch tatsächlich wie bei uns, dass es zusätzliche Diversifizierungen schon gibt. LNG zum Beispiel, die Slowakei hat das auch, die Tschechen in Übrigen das auch. Also es gibt mehrere Möglichkeiten, die man da hat. Und es ist auch so, dass die russischen Gaslieferungen heute nur noch einen deutlich geringeren Teil der Gasversorgung in der EU ausmachen. Also früher war es ja fast ein Drittel und jetzt sind es vielleicht 5-10%, die nur noch aus Russland kommen für die europäische Gasversorgung. Also der Anteil ist auch deutlich zurückgegangen.
Mhm. Vielleicht zum Thema Sicherheit. Es häufen sich jetzt die Meldungen über, also jetzt einmal abgesehen von Nord Stream 1 und 2, wo man nicht belegen kann, wer es war, aber es gibt natürlich Vermutungen. Es häufen sich aber auch die Meldungen über Sabotageakte auf Raffinerien in Europa. Wie gut ist denn die Energieinfrastruktur in Österreich vor solchen Angriffen geschützt? Wie vulnerabel sind wir da denn?
Also da kann ich nicht wirklich was dazu sagen, weil das ist tatsächlich ein Thema vom Innenministerium, Verteidigungsministerium. Wir wissen, dass es diese ganzen Vorkehrungen dazu gibt und wir kennen das auch von den Netzbetreibern, für die wir zuständig sind, dass sie da sehr starke Sicherheitsvorkehrungen haben und auch Überwachungsboden haben und Ähnliches. Aber mehr kann ich zu der Sicherheit eigentlich nicht sagen, weil das jetzt auch nicht in unserem Kompetenzbereich ist. Aber ja, also das ist wirklich eher dann Innenministerium, Verteidigungsministerium, aber die Netzbetreiber, wissen wir, arbeiten da auch sehr eng zusammen.
Aber was wir fragen können ist, würde einer der Gasspeicher sozusagen ausfallen, aus welchem Grund auch immer, ja? Das wäre dann tatsächlich ein ganz großes Problem, weil so viel Speicher haben wir ja auch nicht. Ja? Wir haben sehr, sehr viele, sehr wenige, sehr große, oder?
Ja, also wir haben im östlichen Teil, also wo die OMV ihre Speicher hat, da haben wir einen sehr großen, das stimmt. Aber die Speicher der RAG sind schon auch dadurch, dass das ehemalige Gasfelder sind auch etwas mehr verteilt dann über Oberösterreich und Salzburg. Aber natürlich wäre es ein großes Problem, egal ob es jetzt ein Anschlag wäre oder ein technisches Gebrechen, wäre das natürlich ein Problem, auch wenn ein kleinerer Speicher ausfallen würde. Also wir sind, glaube ich, in diesem Winter auf alle Speicher angewiesen. Und auch ein technisches Gebrechen alleine schon wäre schon ein Problem, ein Thema für uns auf jeden Fall.
Sagen Sie, und werden wir diese Diskussion eigentlich nächstes Jahr zur selben Zeit wieder führen? Oder wie sieht eigentlich die Versorgungssituation im kommenden Jahr aus? Jetzt ist klar, dass wir nicht sagen können, wie das mit dem schrecklichen Krieg, der in der Ukraine weitergeht, mit der Situation mit Russland. Aber der Energiemarkt, der schaut ja sehr in die Zukunft auch. Ja? Also kann man da schon was sagen? Wie wird das denn in einem Jahr aussehen?
Man kann es nicht wirklich sagen. Also im LNG-Bereich ist es so, dass eigentlich wirklich großes zusätzliches Angebot erst 2025/2026 auf den Markt kommen soll. Wir haben aber nächstes Jahr wahrscheinlich eine bessere Anbindung noch, weil wir ja dann noch zusätzliche LNG-Terminals haben. Also da gibt es mehr Möglichkeiten, LNG zu importieren. Wir müssen auch da wieder eine Bewertung machen nach diesem Winter. Also wie stark haben wir tatsächlich Gas verbraucht und unsere Speicher auch geleert, weil wir müssen die natürlich dann im nächsten Sommer auch wieder befüllen, das ist klar. Also die Situation, wie sie dann wirklich aussieht im nächsten Winter, das können wir tatsächlich erst auch nach diesem Winter sagen, also wie sich das weiterentwickelt hat.
Die OMV hat ihre Gasversorgung ja eigentlich ursprünglich bis 2040 gesichert gehabt mit langfristigen Verträgen mit der Gazprom. Wissen Sie eigentlich, was genau in diesen Verträgen drinnen steht?
Also wir kennen die Verträge teilweise, wir können sie auch anfordern als E-Control, wenn wir sie brauchen für unsere Arbeit, aber den genauen Wortlaut kennen wir nicht. Dass diese Verträge bis 2040 laufen, das wissen wir alle, weil wir haben ja auch die Bilder gesehen 2018 von der Unterzeichnung der Verträge. Aber ich glaube trotzdem, dass die Karten jetzt auch neu gemischt sind. Also ich meine, es ist eine ganz andere Situation, als es noch vor einem Jahr war, wo sich auch alle Vertragsparteien an die Verträge gehalten haben. Ob das jetzt immer noch so ist bei den Einkürzungen, die man tatsächlich vertraglich hat, da müssen Sie die OMV fragen. Aber ich denke schon, dass es da jetzt eine ganz andere Situation ist als noch vor einem Jahr, was die vertragliche Situation und die Möglichkeiten auch, die Verträge umzustrukturieren oder zu verändern.
In den Verträgen sollen auf jeden Fall sogenannte TKP-Klauseln sein. Ganz kurz gefragt, bedeuten die eigentlich auch, dass wir für eine gewisse Grundmenge an Gas bis 2040 zahlen müssen, wenn die Gazprom nichts mehr liefert?
Also diese Take-or-Pay-Klauseln sind nichts Neues. Also die gibt es tatsächlich in der Gasbranche schon seit der Entwicklung. Die haben genau diese Ursprung in der Entwicklung. 1968 ist ja der erste Vertrag abgeschlossen worden, weil Russland damals die Gasversorgung ja aufbauen musste und eine Absicherung haben wollte für ihre Investitionen. Also das Leitungsnetz, was sie aufgebaut haben, wollten sie halt mit einer bestimmten Absicherung, dass auf jeden Fall ein Teil der Menge halt, und früher waren das 80%, das ist dann, also aber unterschiedlich in den Verträgen anscheinend, dass halt auf jeden Fall 80% immer abgenommen werden, damit halt das Leitungsnetz dann auch die Investitionen sich amortisieren. Das war einfach die Idee früher dahinter und die ist dann immer mitgeführt worden, auch in den letzten Jahren. Und es ist auch so gewesen, dass man auch Flexibilität in den Verträgen hatte, zum Beispiel, dass man zwar eine Jahresmenge dann abnehmen musste, also eine bestimmte Take-or-Pay-Menge, wobei das ein bisschen falsch ist, weil man musste natürlich auch, wenn man es genommen hat, zahlen, also nicht Take-or-Pay, sondern Take-and-Pay auch, aber eine bestimmte Menge abnehmen konnte. Aber man konnte auch, so waren unsere Informationen auch von den früheren Verträgen, dass man auch Flexibilitäten hatte, unterjährige und teilweise auch wochenweise. Und dass man zum Beispiel Mengen, die man in dem einen Jahr nicht abgenommen hat, weil vielleicht der Winter sehr warm war und man nicht so viel Gas weiterverkauft hat, dass man die auf das nächste Jahr verschieben konnte. Also es gibt schon auch mehr Flexibilitäten in solchen Verträgen. Das ist wirklich was sind sehr individuelle Verträge, diese langfristigen Verträge. Es ist sehr unterschiedlich, deswegen kann man das nicht über einen Kamm scheren, sondern muss sich das wirklich anschauen, wie sieht der Vertrag aus, was gibt es da für Möglichkeiten. Kann mir auch nicht vorstellen, dass das die OMV nicht jetzt genau macht, sich anzuschauen, welche Möglichkeiten gibt es halt, den Vertrag zu verändern.
Okay. Im Parlament ist derzeit ein Gesetz aufliegend, es ist noch nicht beschlossen worden, das Wärmegesetz, wo es darum geht, dass die Gasheizungen bis 2040 ein wirkliches Ablaufdatum haben. Also quasi ab Juli 2040 sollen in Österreich dann keine Gasheizungen mehr betrieben werden. Wenn wir jetzt anschauen, die anderen großen Verbraucher ist die Industrie, die wirklich teilweise ja unglaubliche Mengen verbraucht. Ja. Mhm. Uns ist nur aufgefallen in den letzten Wochen, dass auch in Umfragen auch von der Wirtschaftskammer selber sehr viele Firmen sagen, nein, wir können auf Gas niemals verzichten. Können Sie das erklären, auch im Blick sozusagen auf die Energiewendepolitik und auf den Klimaschutz? Es ist ja seit 30 Jahren klar, dass wir irgendwann auf fossile Brennstoffe verzichten müssen.
Ja, also ich kann mir vorstellen, dass viele Industriekunden sagen, sie können auf gasförmige Brennstoffe nicht verzichten. Es ist ja so, dass dieses Thema mit dem Wasserstoff, dass das einfach auch aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten noch nicht weit so ist, dass es aus rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten halt Erdgas ersetzen könnte. Deswegen ist das schon eine Lücke, die man einfach aufgrund der noch unter der hohen Kostenunterschiede einfach noch wahrscheinlich über zeitlich füllen muss, wenn man technische Lösungen dafür hat, die auch dann die Gestehungskosten senken, auch von Wasserstoff. Dann wird das sicher eher möglich sein. Aber ich glaube, das bezieht sich tatsächlich für die Industriekunden auch darauf, dass sie sagen, jetzt ist es einfach noch zu teuer, Wasserstoff einzusetzen. Das dauert halt dann noch ein bisschen. Aber wir sehen ja jetzt, was wir jetzt eher sehen, ist auch, dass Industriekunden grundsätzlich überlegen, in Europa aufgrund der geringen Gaskosten Produktionen halt komplett zu verlagern. Also zum Beispiel in die USA oder Ähnliches, wo halt die Rohstoffe günstiger sind. Das ist halt auch ein Ausstiegsszenario, was wahrscheinlich nicht gut ist, muss man ganz ehrlich sagen. Ja.
Gut, das heißt, Sie sagen aber, jetzt wo also die Industrie, die Erdgas verwendet wird, müsste eigentlich auch Wasserstoff verwenden können, sofern der irgendwann mal verfügbar und auch bezahlbar ist.
Ja, ich meine, die Lösungen gibt es anscheinend teilweise noch nicht oder sie sind halt noch sehr teuer und der schnelle Umstieg ist wahrscheinlich nicht möglich. Das wird wahrscheinlich Also wird es noch eine Zeit lang halt Erdgas auch geben müssen. Wir haben das gleiche Thema, der tatsächlich auch immer noch bei den Heizungen, die Stadt Wien ist ja ein gutes Beispiel dafür, diese Umstellung der Heizungssysteme auch von Gas auf oder auf andere Heizungssysteme gibt, glaube ich, dann nicht so viele Möglichkeiten. Die wird ja auch noch eine Zeit dauern. Also im Grunde so ein schneller Umstieg ist auch da wahrscheinlich nicht möglich.
Aber fällt Ihnen ein Beispiel ein? Ich meine, was könnten wir denn mittel- und langfristig überhaupt mit Wasserstoff substituieren?
Ja, also was mit Wasserstoff substituieren, auf jeden Fall bei der Industrieproduktion. Die Gasproduktion ist ja möglich, weil das muss aber dann auch, es ist nicht 1:1 einfach nur Gas gegen Wasserstoff. Tauschen muss man ja tatsächlich die Anlagen auch dann umrüsten. Also das ist nämlich, kommt nämlich dazu noch, das ist ja ein großer Kostenfaktor. Wasserstoff zum Beispiel dann im Wärmebereich ist halt sehr umstritten, weil wir einfach noch wenig Wasserstoff wahrscheinlich am Anfang in den nächsten Jahren haben werden. Und die Umstellung der Heizungssysteme muss ja auch in den nächsten Jahren irgendwann erfolgen. Also deswegen ist das, wird dadurch, dass der Wasserstoff einfach einfach noch sehr, sehr in sehr geringen Mengen verfügbar ist, zumindest lokal, wird das noch schwierig sein. Wir haben ja auch keine Wasserstoffinfrastruktur für die Importe bis jetzt. Es ist ein Markt, der ist erst im Aufbruch. Ja, das ist einfach jetzt schwierig. Der Gasmarkt ist weiterentwickelt mit den ganzen Einsatzbereichen, wo Gas halt jetzt drin ist. Und der Wasserstoffmarkt ist noch überhaupt nicht entwickelt. Es gibt kleine lokale Produktionen, aber es gibt noch in keinster Weise einen europäischen Wasserstoffmarkt zum Beispiel.
Aber denken Sie, es ist vernünftig, sozusagen auf diese Karte zu setzen, auf den Wasserstoff? Ich erinnere daran, dass die Frau Gewessler gesagt hat, die Frau Ministerin, dass der Wasserstoff quasi der Champagner der Energiewende ist, meinte damit, es wird sehr wenig davon geben und wenn, dann müssen wir ihn sehr gezielt einsetzen, quasi zu festen nur. Denken Sie, es ist richtig, sozusagen, dass wir uns zum Thema Wasserstoff hin orientieren überhaupt, im Wissen sozusagen, es ist, wir haben keine Infrastruktur noch aufgebaut, das muss jetzt alles passieren, wir brauchen ja einen Ökostrom, um den Wasserstoff zu erzeugen, aber denken Sie grundsätzlich, die Richtung Wasserstoff zu gehen, ist vernünftig oder nicht?
Es ist auf jeden Fall wichtig, dass man einen gasförmigen Energieträger hat und das ist Wasserstoff, weil man muss, gerade wenn man eine Energieerzeugung hat, die basiert auf regenerativen Energien, muss man eine Zwischenspeicherungsmöglichkeit haben. Und das gibt es natürlich auch Batterien, die man kurzfristig speichern kann. Aber man braucht wahrscheinlich auch langfristige Speicher. Und da ist halt der gasförmige Energieträger ein guter Speicher dafür. Das sehen wir ja beim Gas auch. Ich meine, das Energiesystem mit dem Erdgas. Erdgas funktioniert ja gerade auch. Auch Gaskraftwerke funktionieren ja gerade auch als Backup oder als Energieträger, wenn halt keine regenerativen Energien zur Verfügung sind zur Stromerzeugung. Also es ist trotzdem sehr wichtig, einen gasförmigen Energieträger auch im Energiesystem zu haben. Und Wasserstoff ist ein gasförmiger Energieträger. Also deswegen macht es auf jeden Fall Sinn, auch mit Wasserstoff im Energiesystem zu denken. Das ist auf jeden Fall wichtig. wie sich das entwickeln wird, also wo das wirklich hingehen wird, dann ob das tatsächlich ein lokal Überschussstrom sein wird. Es wird wahrscheinlich schon auch bei uns so sein, wenn wirklich die Stromerzeugung ausgebaut wird, komplett auf regenerative Energien, in anderen Ländern wahrscheinlich noch mehr. Aber wahrscheinlich wird es auch irgendwann mal in der Zukunft dann auch Importe von Wasserstoff geben. Und dafür brauchen wir dann halt eine Wasserstoffinfrastruktur. Aber das ist nichts, was jetzt zum Beispiel in den nächsten 5 Jahren sich entwickelt.
Vielleicht abschließend zum Thema Blackout. Inwiefern sind Sie denn eingeweiht, wenn es in Österreich wirklich zu einem Blackout kommt, also sagen wir einen mehrtägigen Stromausfall, gibt es dann eine klare Weisungskette, die für Ordnung sorgt und was passiert dann?
Ja, also es gibt auf jeden Fall dafür Prozesse. Wir sind auch als E-Kontrolle in diese ganzen, das ganze Thema mit der Energielenkung ja eingebunden. Das wissen Sie ja, weil ich meine, das ist jetzt auch in den Medien. Wir spielen natürlich auch eine Rolle. Da spielen ganz viele verschiedene Stellen eine Rolle. Da ist natürlich genauso auch Innenministerium, Verteidigungsministerium alles eingebunden. Aber es gibt da Prozesse und Abläufe, die festliegen und die auch durch schon durchgespielt worden sind. Es gibt ja auch Energielenkungsübungen, die regelmäßig gemacht werden. Also das sind alles Prozesse, auf die man eingestellt ist. Also diese Risiken, die kennt man ja auch und da ist man auch auf drauf eingestellt. Also das wird geübt auch.
Sie haben einen besonderen Blick sozusagen auf den Gas-Blackout, dass der nicht passiert.
Es gibt eigentlich keinen Gas-Blackout. Ich meine, beim Gas ist das einfach die Situation komplett anders. Also beim Strom ist es ja so, dass man innerhalb von kürzester Zeit reagieren muss dann und auch entgegenfahren muss und so. Weil das Gas ist halt ist eine ganz andere Situation, wie man reagieren muss. Also es gibt es, deswegen sind unterschiedliche Prozesse, die auch zum Beispiel unterschiedlich beübt werden. Und dann gibt es aber auch Übungen, wo das gemeinsam beübt wird, um einfach zu sehen, welche Auswirkungen hat dann zum Beispiel, wenn die Gasflüsse ausbleiben, welche Auswirkungen hat das dann auf die Stromversorgung und Ähnliches. Auch das wird zum Beispiel gemeinsam beübt. Also auch das, solche Szenarien werden, schauen wir uns an und üben die gemeinsam.
Vielleicht noch eine letzte Frage. Fracking sozusagen, die Möglichkeit haben wir irgendwie schon behandelt. Die andere Frage ist, das war auch eine große Debatte in diesem Jahr, Biogas. Also dass wir selber über biogenes Material einfach Biogas erzeugen können. Da gibt es sehr unterschiedliche Berechnungen, Schätzungen sozusagen, wie viel wir darüber produzieren können. Wie sehen Sie denn das?
Ja, das große Thema, was wir eigentlich zurzeit haben, ist, dass die Biogasanlagen ja ans Netz angeschlossen werden müssen, damit sie überhaupt Gas einspeisen können. Und da sehen wir halt zurzeit noch wenig Bewegung. Sei es, dass die Biogasanlagenbetreiber darauf warten, dass es noch Fördermodelle gibt für grünes Gas oder dass einfach noch nicht, ja, die Rahmenbedingungen noch nicht klar sind. Aber wir sehen da eigentlich im Moment wenig Bewegung im Markt, muss man ganz ehrlich sagen. Und wenn das so weiter bleibt, ist das natürlich auch eine Geschwindigkeit, mit der man dann nicht sehr schnell halt auf grünes Gas umsteigen kann.
Das ist Kritik eigentlich auch an sozusagen der Regierung, an der Energieministerin, dass sie sozusagen beim Biogas viel zu wenig macht.
Ehrlich gesagt kann ich nicht sagen, woran es wirklich liegt, weil es gibt Biogas, also es gibt ja ein sehr hohes Preisniveau zurzeit für Gas auch. Ich meine, ich selber zum Beispiel habe Biogas 100% und mein Gaspreis ist jetzt sehr günstig im Vergleich halt zu den anderen Gaspreisen, die im Angebot sind. Das heißt, die Produktionskosten von Biogas sind ja jetzt mit den Gaspreisen, die wir jetzt teilweise sehen, werden sie auf jeden Fall gedeckt werden können. Das heißt, auf der einen Seite sind es Biogasanlagenbetreiber, die halt Investitionen tätigen müssen anhand dieser wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die wir jetzt haben. Auf der anderen Seite gibt es halt auch Fördermodelle, auf die die Biogasanlagenbetreiber warten. Also es sind, glaube ich, mehrere Dinge, die zurzeit noch nicht so sind, dass wirklich viele Anlagen angeschlossen werden können. In anderen Ländern sehen wir das zum Beispiel schon so. Wo das aber jetzt konkret dran liegt, also ich glaube nicht, dass es, wir wissen, dass einige Gesetze noch in der Entstehung sind und die werden auch kommen. Aber es ist halt schon auch eine Verzögerung natürlich jetzt auch durch die Krise gekommen und andere Gesetzesänderungen, die dann schnell gemacht werden mussten. Das hat uns natürlich jetzt schon auch ein bisschen zurückgeworfen.
Frau Milgram, eine allerletzte Frage zum Thema Gaskosten. Also wir haben in diesem Jahr sozusagen eine Preisrallye überhaupt auf allen Energiebörsen gesehen, ob das beim Strom war, beim Öl war, beim Gas war. Können Sie da eigentlich prognostizieren? Ist nicht wahrscheinlich, wenn jetzt alle Speicher voll sind in der Europäischen Union, wenn sozusagen die Versorgung jetzt mal für den Winter gesichert ist, dass die Preise eher runtergehen oder ist das nicht zu erwarten oder wie sehen Sie denn den Markt?
Ja, das wäre so, wenn wir den Sommerverbrauch weiter hätten. Aber wir haben ja natürlich auch einen ansteigenden Verbrauch. Also wir haben jetzt die Speicher dann gut gefüllt, aber jetzt wird ja auch der Verbrauch wieder ansteigen im Winter. für Haushaltskunden, in der Stromerzeugung wird der Gasverbrauch wieder ansteigen. Also wir haben auch einen höheren Verbrauch. Das heißt also, auch die Preise können wir auch noch im Winter noch ein bisschen ansteigen. Das ist klar, das kann auch aufgrund der steigenden Nachfrage auch kommen. Wir müssen dann schauen, wie der nächste Winter sich entwickelt, wie viel Gasmengen wir noch aus Russland bekommen, wie viel zusätzliches LNG wir auf den europäischen Markt dann erhalten. Und dann müssen wir schauen, wie leer die Speicher praktisch im März oder April sind und wie viel Mengen dann man wieder braucht, um die Speicher zu befüllen im Winter. Es gehen eigentlich alle Expertinnen und Experten, die ich kenne, davon aus, dass wir höhere Gas, also dieses Gaspreisniveau, was wir jetzt haben, sicher noch für 2-3 Jahre haben werden.
Frau Dr. Milkram, ganz lieben Dank für die umfangreiche Expertise und die Einblicke. Dankeschön.
Herzlichen Dank.
Ja, sehr gerne.
Das war's auch schon wieder mit dem Daily Podcast des Kurier. Produziert wird der Podcast von Elias Nadmesnik. Für Ton und Schnitt ist Dominik Kanzian verantwortlich. Wenn euch unser Podcast gefällt, abonniert uns doch auf Apple Podcasts oder Spotify. Noch einen schönen Sonntag, Michael Hammerl.